Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Darf ich singen?
Nein.
Blome, bitte, ich möchte singen. Hallo, willkommen zu unserer neuen Sendung. Bitte, bitte, lassen Sie mich singen, bitte.
Nein, es wird nicht gesungen. Heute ist Weltdankbarkeitstag und ich sage nein, danke.
Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alle frohe Helle und für die Musik. Und für die Musik, Blome. Auch dafür
sollen
Sie sich bedanken.
Wir sind nicht auf dem evangelischen Kirchentag. Wir sind hier in diesem Podcast. Und der Weltdankbarkeitstag ist heute am Donnerstag und jedes Jahr einmal am 21. September. Und darum sage ich nochmal Danke.
Aber mir wollen Sie sich bedanken. Das können Sie gerne tun. Sie können sich bei mir gerne bedanken.
Ich glaube, Dankbarkeit ist auch eine unterschätzte politische Kategorie. Ich glaube, die Deutschen sind so Dankbarkeitsmuffel. Und ab und zu könnten Sie auch mal Ihrem politischen System, Ihren Parteien Danke sagen, weil noch klappt das ja hier irgendwie alles. Es geht auch viel schief. Aber ein paar Sachen gehen auch gut. Und irgendwie ist die Stimmung so mies inzwischen.
Danke, lieber Bundeskanzler. Danke auch dir, Christian Lindner. Danke. Ich finde das eine total bizarre Idee. Ich finde Dankbarkeit eine wichtige und schöne und jetzt mal ohne Spaß persönliche Tugend zwischen Menschen, die sich kennen und mögen, wie zwischen uns beiden. Also Sie haben viel, viel Grund, mir dankbar zu sein. Aber das als politische Kategorie zu öffnen, ist einfach unpolitisch. Ich meine, es ist echt crazy, die Idee. Aber was können Sie machen? Das ist ein bisschen, kommen Sie mir jetzt vor, wie so eine grüne Politikerin, wie Robert Habeck klingen Sie.
Wie die grünen Politikerin Robert Habeck.
Ja, Politikerin.
Das ist jetzt aber schon undankbar. Der hat sich wirklich auf. Okay, dann mache ich es jetzt einmal, führen wir es noch eine Sekunde weiter. Ich habe mit Robert Habeck mal am Ende des vergangenen Jahres, als klar wurde, irgendwie hat es die Bundesregierung hingekriegt, mit ganz viel Geld natürlich, auch Steuergeld, die Leute halbwegs ordentlich auf diesen Winter ohne russisches Gas vorzubereiten, eine Gasnotstandskrise, wie das hieß, zu vermeiden, mehrere hundert Milliarden Euro ins, zumindest bereitgestellt für alle Fälle von großen Sorgen und den Leuten irgendwie die existenziellen Sorgen genommen. Und dann habe ich ihn gefragt, finden Sie, Herr Habeck, eigentlich, dass die Leute jetzt ein bisschen dankbar sein müssten? Nicht Ihnen persönlich, aber vielleicht dem System, dass das alles hinstellt und die Demokratie so. Und dann sagt er, dankbar, nee, den Begriff, Also darauf wollte er sich gar nicht einlassen, weil er natürlich weiß, dass das toxisch ist, wenn die Politiker sagen, so ein bisschen dankbar könnten die Leute schon sein. Und ich glaube, manche Politiker denken das. Und ich glaube übrigens, manche Politiker denken das in bestimmten Momenten auch zu Recht.
Ja, also dann,
es muss etwas geben wie Anerkennung und Dankbarkeit
gibt es.
Dafür, was die da leisten.
Gibt es. Bei der nächsten Wahl kann jeder seine Stimme machen bei Robert Habeck und dann dadurch seine Dankbarkeit zeigen. Das nennt sich Demokratie. Dazwischen ist es halt leider ein.
Ja, aber wenn der Transmissionsriemen nicht mehr funktioniert, jetzt kommen wir langsam doch auf das Thema. Wenn der Transmissionsriemen nicht mehr funktioniert zwischen, ich betrachte, was die da machen und finde das halbwegs okay und das zahle ich dann in irgendeiner Form mit Dankbarkeit, Zugehörigkeit, Treue oder was auch immer politisch zurück, dann sind wir systematisch in einem ganz anderen Spiel. Dann funktioniert Politik ganz, ganz anders. Und die Stimmung im Land, jetzt komme ich doch langsam zu dem Thema, über das wir ja eigentlich sprechen wollten, die Stimmung im Land ist so seltsam aufgeraut. Die Leute sind nervös, sie sind genervt, sie sind frustriert und sie sind ehrlich gesagt auch immer wütender.
Oh, vielleicht nicht das an Corona und dem Krieg in der Ukraine und der Inflation. Mir fallen ein paar Gründe ein, warum die Stimmung vielleicht ein bisschen schlecht ist. Übrigens haben viele
Leute. Es hängt auch mit der Zuwanderung zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass erneut sieben, acht Jahre nach der großen Flüchtlingswelle 2015-16 die Menschen erneut das Gefühl bekommen, irgendwas läuft nicht. Irgendwie entgleitet der Politik gerade die Kontrolle über bestimmte Zuwanderungsströme. Finden Sie nicht?
Also Flüchtlinge sind keine Welle und auch keine Ströme. Es handelt sich nicht um eine Naturkatastrophe. Flüchtlinge sind kein Wasser oder Treibholz, sondern sind Menschen, die aus bestimmten Gründen sich auf einen beschwerlichen, oft tödlichen, in jedem Fall aber traumatisierenden Weg machen, um von da, wo sie eigentlich zu Hause sind, irgendwie wegzukommen. Das ist mir wichtig, weil mit Worten wird Politik gemacht. Das Wort, das Boot ist voll, ist zum Beispiel ein so ein Begriff, das kommt immer wieder, wenn es um Migrationskrisen geht, das Boot ist voll. Aber das insinuiert ja, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sinkendes Schiff ist und wir haben nur noch ein paar Rettungsboote und da sitzen jetzt schon wir drin und die sind voll und die anderen, die müssen dann eben ertrinken. Das finde ich total crazy. Wir sind kein Boot und deshalb ist das Boot auch nicht voll.
Also weil der Begriff vielleicht eine unglückliche, vielleicht auch historisch sehr, sehr ungut aufgeladene Metapher ist, existiert die Realität nicht mehr. Das ist doch Quatsch, Augstein. Entschuldigung.
Nein, Sprache ist ein Werkzeug. Und wenn Sie versuchen, mit dem Hammer eine Schraube rauszudrehen, wird es nicht funktionieren. Wenn Sie versuchen, mit einer Metapher wie das Boot ist voll, unsere Migrationswirklichkeit zu beschreiben, funktioniert es halt nicht. Sorry, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern.
Naja, lassen wir mal das Boot und voll weg und sagen einfach nur, wie der Bundespräsident gesagt hat, wie Herr Gauck, sein Vorgänger, gesagt hat, die Belastungsgrenze ist erreicht, es geht jetzt nicht mehr. Also in diesem Maße können wir nicht weiter Menschen aufnehmen. Und wie gesagt, die Metapher lassen wir beiseite. Und die wenigsten übrigens dieser Menschen kommen mit Booten übers Mittelmeer, zumindest die wenigsten derer, die im Moment in den ersten 8 Monaten hier angekommen sind. Die allermeisten kommen über andere Wege. Aber das macht es ja nicht aus Sicht derer, die sie aufnehmen wollen oder müssen, ja nicht anders. Wir haben gut eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge im Land untergebracht. Und jetzt kommt nochmal eine deutlich, deutlich höhere Zahl an Asylsuchenden im Vergleich zu den Asylsuchenden des Vorjahres oder Vorvorjahres. Also das geht in Richtung 300.000 dieses Jahr, vielleicht sogar 400.000, wie Herr Merz sagt. Und vielleicht ist das zu viel. Irgendwo kann es doch sein, dass es zu viel wird. Und was machen wir dann? Oder wie stellen wir das eigentlich fest, dass es zu viel ist?
Ja, das ist in der Tat ein ernstes Problem, denn es gibt natürlich Leute, denen war das ja schon vor langer Zeit viel zu viel und dann kam immer noch mehr und es zeigte sich, dass es irgendwie doch noch ging und nicht zu viel war, obwohl es manchen schon zu viel war. Das heißt also, ob was zu viel ist und was zu wenig ist oder was noch geht und was nicht mehr geht, ist offensichtlich keine Frage der realen Umstände. Und das ist ja genau meine Kritik an der Boot ist voll Metapher, denn da haben sie ein kleines Boot, da passen halt nur so viele Leute rein und sonst geht es unter. Das ist hier aber nicht so. Ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland ist natürlich immer weit weg von seiner Aufnahmekapazitätsgrenze entfernt. Da kommen wir nie hin. Vergleichen Sie sich mit Ländern, die in der Nachbarschaft sich befinden, von Bürgerkriegsländern, wo Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge unterkommen. Natürlich unter Umständen, die wir hier nicht haben und die wir hier nicht haben wollen. Aber das heißt, es ist also immer eine Frage des Maßstabs. Und das macht das Reden darüber so schwierig. Es ist zwischen uns beiden schon schwierig. Wie schwierig ist es dann erst, wenn Sie es mit Leuten zu tun haben, die dem Thema von vornherein feindlich gesonnen gegenüberstehen, die das Thema instrumentalisieren für den politischen Hickhack. Ich meine, selbst jemand wie Markus Söder, den ich wirklich für einen Demokraten halte, also ich habe auch gar nichts gegen den, selbst er kann ja gar nicht anders, als jetzt im Bayerischen Landtagswahlkampf dieses Thema politisch zu besetzen wollen, damit sozusagen die von ganz rechts es nicht tun. Das Problem ist bloß, Herr Blume, wir können gleich gerne im Detail durchgehen, was eigentlich ein Land wie Deutschland dagegen tun kann, dass so viele Leute kommen. Und wir werden dazu kommen, sehr, sehr wenig.
Lassen Sie einmal noch bei der Frage, es ist nie zu viel, haben Sie sinngemäß gesagt, weil es ja immer irgendwie noch weitergeht. Stimmt ja auch. Und trotzdem vor Erreichen, wenn Sie so wollen, einer technischen Obergrenze, es passt niemand mehr in Deutschland hinein. Das werden Sie nicht erreichen, klar. Und trotzdem gibt es auch eine Belastungsgrenze und das hat auch irgendwo eine Obergrenze, wo Sie sagen, das hat so viele Folgen unmittelbarer, sozialer, gesellschaftlicher, ökonomischer Natur, mehr können wir jetzt nicht leisten. Also irgendwann, es ist, wenn Sie wollen, so wie ein Bundeshaushalt. Sie haben eine bestimmte Menge an Geld, die können Sie ausgeben für was immer Sie wollen. Und dann könnte man natürlich immer neues Geld drucken, aber man macht es nicht. Es hat einen Grund. Es gibt eine politische bzw. soziale Grenze. Und diese Turnhallen-Metapher, wenn Sie wie 2015, 16 irgendwann an die Turnhallen gehen müssen, um sie zu belegen, dann greifen sie ganz tief ins soziale Leben, insbesondere kleinerer Ortschaften, ein. Und dann ist es vielleicht eben doch irgendwann zu viel. Und das, ich finde, wir brauchen einen Maßstab, im Ernst jetzt. Wir brauchen einen Maßstab und diese komischen 200.000 Obergrenze und der Erste, der danach kommt, wird vom Zaun geschossen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch.
So funktioniert das nicht. Ich glaube, das funktioniert deshalb nicht, weil
wir brauchen so eine Grenze.
Ja, das Politikverständnis, was dem zugrunde liegt, funktioniert so nicht. Es ist ein bisschen so wie beim Klima. Wenn Sie die Auswirkungen der Klimakatastrophe hätten vermeiden wollen, unter denen wir jetzt leiden, die uns jetzt erschrecken, hätten Sie vor 20 Jahren tätig werden müssen. Vor 20 Jahren ist man aber nicht tätig geworden. Wenn wir jetzt eine Migrationskatastrophe erleben und das so empfinden, ja, wenn wir das so empfinden, hätte man vor langer Zeit etwas dagegen tun müssen. Das hat man nicht getan. Worauf ich hinaus will, ist, diese groß Bewegungen, diese tankerhaften, riesigen Trägheitsbewegungen, von denen wir da gerade überrollt uns fühlen, die werden nur sehr, sehr langfristig zu beheben sein. Das taugt allerdings leider für den Landtagswahlkampf in Bayern überhaupt nicht. Ich kann das auch im Detail Ihnen begründen, wenn Sie möchten, dann wird es jetzt ein bisschen detailliert.
Wir kommen gleich dazu. Trotzdem kurzfristige Überlastung, wie jetzt, mindestens das Gefühl von kurzfristiger Überlastung, schafft eben langfristigen Frust. Das nagt an unserem Zusammenhalt. Muss man doch einfach zur Kenntnis
nehmen. Warum hat man dann vor 20 Jahren nicht eine andere Politik gemacht? Warum hat Angela Merkel dann nicht eine andere Afrika-Politik gemacht, eine andere Entwicklungspolitik? Warum haben wir nicht eine andere Nahost-Politik gemacht? Das ist doch Quatsch. Die Zusammenhänge sind halt komplizierter. Wenn man sich dem nicht stellen will, wenn man sich der Komplexität der Zusammenhänge nicht stellen will, dann sollte man aufhören, über dieses Thema zu reden. Es sei denn, man redet populistisch.
Nein, Sie müssen es aus Sicht derer betrachten, die hier im Land leben, die hier das demokratische System am Laufen halten sollen und die Angst vor Kontrollverlust haben, weil es schon einmal passiert ist. Insbesondere im Osten ist diese Angst aus anderen historischen Gründen noch viel größer. Und das ist etwas, was ich den Ostdeutschen, den Menschen, die in Ostdeutschland leben oder dort groß geworden sind, nicht vorwerfe, ausdrücklich, dass deren Sorge vor Kontrollverlust eine andere und noch größere ist als typischerweise in Westdeutschland vorhanden, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Aus deren Sicht müssen Sie es betrachten. Und da hilft es nichts, darüber nachzudenken, was man vor 30 Jahren bei der Dekolonisierung Afrikas richtig oder falsch gemacht hat.
Sehen Sie,
was Angela Merkel richtig oder falsch gemacht hat.
Nein, ich mache keinen Witz. Meinen Sie das satirisch jetzt oder sarkastisch? Das ist doch Quatsch. Sie wissen doch auch, dass die, wir können das gerne mal durchgehen. Es gibt ein paar Instrumente, über die jetzt geredet wird. Eine Obergrenze. Es geht um die Frage der sicheren Herkunftsstaaten. Es geht um die Frage von Migrationsabkommen. Es geht um die Frage, wie führt man den Kampf gegen die Schleuser? Es geht um die Frage, können wir die Verfahren an den Außengrenzen machen? Ja, das ist mal so ein Katalog von denkbaren Maßnahmen, um den Zuzug von Menschen zu behindern. Und wenn Sie sich die jetzt allen nacheinander angucken, dann werden Sie dazu kommen, funktioniert nicht, funktioniert nur bedingt, hat eine Zeit lang funktioniert, jetzt wieder nicht mehr, ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar und so weiter und so weiter. Und dann zerfällt das plötzlich und dann ist dieses ganze Gerede von Kontrollverlust und so. Ehrlich gesagt, glaube ich, es wäre besser, wenn man den Leuten erklärt, wir haben nur begrenzte Kontrolle darüber, wer hierher kommt. Das ist unsere Realität. Das können Sie gar nicht ändern. Es sei denn, Sie bauen wirklich eine Mauer, so wie die Amerikaner das in Mexiko versuchen, Klammer auf. Und das funktioniert überhaupt nicht. Dabei ist das nur eine Grenze und die haben jede Technik der Welt. Nicht mal das funktioniert.
Kurzer Blick in die Vergangenheit, nur 5, 6 Jahre zurück, 7 Jahre zurück, lehrt das Gegenteil. Da war die große Fluchtbewegung aus Syrien. Und als das insbesondere Deutschland über den Kopf zu wachsen drohte, gab es eine Vereinbarung mit der Türkei, dass die Menschen aus Syrien dort als Flüchtlinge aufgenommen werden und menschenwürdig in der Nähe ihres Heimatlandes versorgt werden.
Ganz richtig. Die Türkei, das Migrationsabkommen hat man jetzt versucht mit Tunesien, funktioniert mit Tunesien überhaupt nicht. Ich sage ja nicht, dass man gar nichts machen kann. Ich sage nur, da ist man dann in den Händen dieser Leute, schmierige Regime, schmierige Deals, die man da macht. Ich habe da gar nichts dagegen. Das ist Politik, ist Realität. Nur die Vorstellung, dass das ein Allheilmittel ist und dass dadurch der Migrationszustrom gebremst wird, jetzt benutze ich selber das schreckliche Wort, die ist natürlich echt eine Illusion.
Aber Sie sehen doch im Verlauf der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte, wie die Zahlen geschwankt haben. Irgendwann vor 30 Jahren waren die Zahlen sehr hoch, dann hat man die Verfassung geändert und zack, gingen sie steil runter. Da hat man etwas am Asylgrundrecht gemacht. Vielleicht müssen wir darüber nochmal reden, ohne dass mir das ein besonders appetitlicher und schöner Weg zu sein scheint. Vielleicht müssten wir, und das ist wesentlich praktischer, darüber reden, ob Afghanistan und Syrien noch Länder sind, aus denen sie kommen und automatisch hier Schutz bekommen und bleiben dürfen.
Wollen Sie nach Afghanistan Leute zurückschicken, die da abgehauen sind? Ich meine, das ist natürlich die Frage und deshalb, und ich versuche das jetzt unpolemisch zu machen, weil ich finde, das ist ein gefährliches Thema und man sollte es sich nicht so einfach machen. Man soll sich nicht irgendwie in seiner Eppendorfer Altbauwohnung irgendwie einen schlanken Fuß machen und sich moralisch entrüsten über und so weiter. Ja, das ist mir auch eklig. Aber die Frage ist doch, wer wollen wir sein? Angela Merkel, die wirklich nicht viele denkwürdige Sätze hinterlassen hat. Diesen einen Satz hat sie aber hinterlassen, dass sie gesagt hat, das ist dann nicht mehr mein Land. Wissen Sie das noch?
Ja.
So. Und das fand ich echt beeindruckenden Satz.
Nein,
der ist mir wirklich in Nachhinein, weil was sie nämlich damit sagt, ist, wir kommen irgendwann zu der Frage, wer wollen wir eigentlich sein? wie wollen wir eigentlich sein? Und das ist keine politische Frage. Das ist, da verlassen wir den Bereich der Politik und gehen eigentlich in den Bereich der persönlichen Moral, der Ethik, auch letztlich der gesellschaftlichen Identität. Wollen wir ein Land sein, das eine Mauer baut und Leute, die da anbrannten, mit Gewalt abhält?
Nein, das wollen wir nicht sein. Aber wir wollen auch kein Land sein, das die Europäische Union in die Luft sprengt, indem es innereuropäische harte Grenzkontrollen wieder einführt und alles nach außen wegschiebt, was nach Deutschland kommen möchte. Aber von wegen, wer wollen wir sein? Wie naiv wollen wir sein, zu glauben, dass man sagen kann, hey, ob jetzt 100.000 oder 200.000 oder 300.000 Leute kommen aus Afghanistan und Syrien, wir können eh nichts machen, lasst sie reinkommen. So naiv können wir eben auch nicht sein.
Nein, das finde ich auch nicht. Ich finde nur, dass es ist deshalb so, also ich habe ja mal Politik studiert, ist ja schon eine Weile her. Aber das hier ist eigentlich ein perfektes Beispiel für so ein politikwissenschaftliches Seminar, weil das Problem ist total real und es liegt jetzt vor und es muss jetzt was getan werden. Aber wenn Sie nur 5 Minuten darüber nachdenken, merken Sie, dass die Ursachen so komplex sind, dass sie sich jetzt nicht werden lösen lassen. Und dass man jetzt irgendwie nur an den Symptomen so ein bisschen rumdoktert. Und wenn Sie auf Dauer irgendwas ändern wollen, dann sollten Sie verhindern, dass die Amerikaner im Nahen Osten dauernd irgendwelche Kriege führen, die diese Länder destabilisieren und dann werden die hier alle rübergeschickt. Oder dass die Franzosen und die Italiener in Libyen den Diktator irgendwie wegbomben, der da so eine Grenze gesetzt hat und jetzt kommen die alle hin. Das heißt, dann müssten Sie aufhören, diese destabilisierenden westlichen Militärinterventionen out of area zu machen. Das wäre zum Beispiel mein echter Punkt. Wenn ich das jetzt sage, merke ich schon, wie Sie unruhig auf Ihrem Stuhl hin und her rutschen, weil das ist genau das, was Sie nicht hören wollen. Das ist aber die Realität. Ja. Wir haben uns unsere Flüchtlingsströme zum großen Teil selber gemacht, Herr Blome.
Den aus Syrien, würde ich sagen, hat Wladimir Putin gemacht, beziehungsweise Herr Assad. Und da haben sich die Amerikaner rausgehalten unter Obama. Und das war ein ziemlicher Fehler. Jetzt kommen ganz viele Syrer und Afghanen und Iraker, also die stärksten Herkunftsländer, wenn man so will, über Moskau, also über Russland und Weißrussland nach Polen und dann nach Deutschland. Auch das ist eine gezielte Destabilisierung. Und dagegen, glaube ich, wird man etwas machen müssen. Und dann werden sie am Ende, weil sie es jetzt eben so weggeduckt haben, am Ende werden sie sich über den Status der Länder Syrien und Afghanistan unterhalten müssen. Und die Dänen, wenn ich es richtig gelesen habe, gewähren afghanischen Frauen und Mädchen Asyl, aber afghanischen Männern nicht so. Das ist echt brutal. Aber ich glaube, man muss anfangen, über solche Dinge nachzudenken.
Nachdenken, Blume. Wenn Sie das Wort sagen, dann bin ich ja schon halb beruhigt, weil das ist schon mal immerhin besser, als impulsiv zu handeln.
Danke.
Danke.
Und danke auch an eine ganz andere Gruppe. Danke auch an die Fridays for Future Generation, beziehungsweise an die Aktivisten, die, glaube ich, jetzt langsam auf dem Weg, vielleicht auch ins Älterwerden sind oder auf alle Fälle auf dem Weg raus aus der öffentlichen und politischen Diskussion und Bühne. Jetzt vergangene Woche war hier großer Auftakt, Aktionstag nochmal. Aber es kamen weniger als die Hälfte derjenigen, die ein Jahr zuvor gekommen waren. Ich glaube, Fridays for Future als Klimaschutzbewegung neigt sich dem Ende zu, kann nicht mehr mobilisieren, sagt übrigens selbst Bernd Ulrich, the Godfather auf Klimaschutz, der Büßer-Boomer, möchte ich sagen, Boomer-Büßer.
Im deutschen Journalismus, Sie sollten vielleicht noch dazu sagen, um wen es sich handelt, ein geschätzter Kollege von der Wochenzeitung Die Zeit. Ja.
Genau. Also Mobilisierungskraft erlahmt und wird ersetzt durch diese schrillen, naja, lustig ist es nicht, aber letztlich ist es eher kurios als relevant, die Klimakleber der letzten Generation, die sich hier in diversen Städten, hauptsächlich in Berlin, an die Straße kleben, damit der Verkehr für 30 Minuten unterbrochen ist.
Also ich glaube, dass Sie das falsch verstehen, was Sie da beobachten. Die Fridays for Future-Bewegung ist in diesem Jahr 5 Jahre alt geworden. Ja, es war im Sommer 2018, dass Greta Thunberg in Schweden sich vor den Reichstag gesetzt hat und Skoldstrejk för klimatet geschrieben hat. Die Schweden unter uns wissen, was das heißt, Schulstreik für das Klima. Und sie saß da 3 Wochen und dann hat sie es irgendwann am Freitag gemacht und von da ging es dann um die Welt. Also so einflussreich muss man mal sein. Sie hat damit eine wirklich weltweite Jugendbewegung gestartet. Ist jetzt 5 Jahre her, das heißt, sie ist jetzt 20, vielleicht keine Jugendliche mehr. Viele, die von Anfang an dabei waren, in der Tat, wachsen jetzt raus aus der Sache, das stimmt. Aber ihr Danke, was Sie vorhin gesagt haben, ist natürlich ein sarkastisches Danke. So klang das jedenfalls für mich. Es klang so, als meinten Sie das gar nicht ernst. Ich finde, wir sollten uns wirklich bei diesen Leuten bedanken. Und sollten der Politik den Vorwurf machen, dass sie viel zu wenig, viel zu langsam getan hat. Und wie sollen denn dann diese Jugendlichen jetzt reagieren? Sie sagen, da kommen dann nicht mehr so viele zur Demo. Kann schon sein. Ich fürchte, dass die Radikalisierung, die Sie ja da auch beschreiben mit dem Klimakleben, erst der Anfang ist. Ich glaube, das wird noch schlimmer, die Radikalisierung. Und da muss ich sagen, das hat sich diese Politik und diese Gesellschaft selber zuzuschreiben.
Kann sein, dass die Radikalisierung einer kleinen Gruppe noch voranschreitet. Um jetzt mal das Wort Klima-Raff zwar zu erwähnen, aber nicht wirklich ernst zu meinen, denn so schlimm, glaube ich, wird es nicht kommen. Und solche Motive muss man auch selbst den Klimaklebern nicht oder solche Bereitschaft zur Gewalt nicht unterstellen. Ich denke, es kommt dahin zurück, wohin es gehört, in die Politik. Es war auch Fridays for Future war natürlich eine echte Bewegung, die die Politik unter Druck gesetzt hat. Wenn sie aber jetzt namens einer der Frontfiguren, Luisa Neubauer, reklamiert, sie erst hätten das Thema Klimaschutz zu einem gesellschaftlichen Großthema gemacht. Sie erst hätten dafür gesorgt, dass die Politik überhaupt anfängt, sich zu bewegen. Dann ist das grob übertrieben, muss man sagen. Es ist dann offenkundig der letzte Versuch, beim Abgang von der Bühne zu sagen, was man alles erreicht hat. Und Fridays for Future haben in der öffentlichen Debatte eine Rolle gespielt. Aber diese Politik war bereits auf Klimaschutz unterwegs.
Das ist doch
und
Quatsch.
Hat die Klimaschutzziele auch erreicht?
Nein, aber
es ist zumindest die Deutschen. Also, man kann das jetzt global ziehen und sagen, der Planet ist noch nicht so weit. Aber was Deutschland sich vorgenommen hatte zu tun, ist bis jetzt zumindest erfüllt worden. Und das konnte Fridays for Future nie akzeptieren. Das halte ich für den kardinalen Fehler.
Das ist wirklich kurios, was Sie da sagen, weil nun wissen wir beide nicht, wie es gelaufen wäre, wenn es die nicht gegeben hätte. Das ist also kontrafaktische historische Historiografie ist irgendwie immer so ein bisschen schwierig. Aber ich sage Ihnen nur, wo Sie gerade den Kollegen Bernd Ulrich erwähnt haben, der hat in einem wirklich guten Kommentar auf Zeit Online eine Meldung aus dem Bundesverkehrsministerium zitiert. Ja, Bundesverkehrsministerium, das ist ja Politik, glaube ich, nicht Herr Wissing. Jung und unabhängig, Rekordzahl an Autobesitzern unter 24 Jahren. Die Zahlen des Kraftfahrzeugbundesamtes zeigen einen kontinuierlichen Anstieg der jungen Autobesitzer von 2016 bis 2022. Also eine Triumphmeldung, dass immer mehr junge Leute Autos fahren und Autos zulassen auf ihren Namen. Wo man echt sagen kann, wenn das die Politik ist, die mit gutem Beispiel vorangehen will und die da irgendwie prägend eingreifen will, das hier ist eine Trauermeldung, keine Triumphmeldung. Da kann man sagen, was ist denn hier mit der Generation? Oftmals zerfällt diese Generation dann in zwei Hälften. Die einen streiken am Freitag und die anderen kaufen sich ein Auto. Oder vielleicht sind auch die gleichen Leute, die Freitag streiken und samstags Auto fahren. Dann haben wir es sozusagen mit gespaltenen Persönlichkeiten zu tun. Man weiß es ja alles nicht. Nur was man aber weiß, ist, wer so triumphierend twittert, ja jung und unabhängig, der ist offensichtlich nicht in der Avantgarde des Klimaschutzes, Blome. Ich meine, man muss sagen, irgendwie nach 5 Jahren Fridays for Future ist die Message im Verkehrsministerium offensichtlich noch nicht angekommen.
Und wenn es alles E-Autos wären?
Ups. Ja, das sind aber keine E-Autos, das wissen wir ja von den Zahlen.
Was behaupten Sie jetzt?
Nein, wir wissen es doch von den Zahlen, dass die...
Also geschenkt, das müssen wir nächste Woche nachreichen. Aber den jungen Leuten jetzt zu verbieten, Auto zu fahren und nur dann seien sie gute junge Leute, das finde ich hochgradig übergriffig. Das finde ich wirklich übergriffig. Ob man daraus eine Jubelmeldung machen muss, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Aber noch einmal, Deutschland unterm Strich hat im vorvergangenen Jahr die Klimaschutzziele erreicht. Jetzt kann man sagen, diese Ziele sind viel zu wenig und wir müssen die ganze Welt retten, allein hier in Deutschland. Kann man machen, führt aber zu gerade gar nichts. Sie müssen halt entweder bereit sein, als Fridays for Future in den politischen, wie soll man sagen, Diskurs von Kompromiss und Mitnahmefähigkeit und Mehrheitsfähigkeit zu gehen. Oder sie müssen abdanken oder sich radikalisieren wie die Klimakleber. Und nichts davon, und das ist mein Vorwurf, wenn man so will, hat Fridays for Future gemacht. Sie haben vermieden, sich zu radikalisieren. Sie haben aber auch nicht wirklich mit teilgenommen an einer Art Kompromissfindung, sondern alles immer für zu wenig erklärt.
Mann, Blume.
Und damit haben sie sich auch selber aus dem Spiel genommen. Das ist doch überraschend.
Das Problem ist doch, dass die Gesellschaft zerfällt hier nach der Altersgrenze. Die Leute, die jetzt jung sind, reichen offenbar nicht aus in ihrer politischen Wirkungsmacht, um gegen die, die alt sind und die ihren Lebensstil nicht mehr verändern wollen, sich durchsetzen zu können. Das ist doch das Problem.
Naja, all diese Gruppen sind mit Gesetzen wie zum Beispiel dem Heizungsgesetz überzogen worden. Also werden jetzt vor die Wahl gestellt, nicht mehr zu heizen oder sich eine neue Heizung in absehbarer Zeit einzubauen. Ich finde schon...
Aber der Streit ums Heizungsgesetz hat doch gezeigt...
Ich verstehe nicht. Erklären Sie mir eins. warum ist niemand bereit anzuerkennen, was diese Regierungen, und das ist ja nicht die allererste, die damit angefangen hat, und was diese Gesellschaft in Sachen Klimaschutz schon getan hat? Warum gilt das alles nichts?
Das Heizungsgesetz ist doch genau das beste Beispiel. Da hat sich doch diese Regierung fast zerlegt im Streit um dieses doch an sich sehr vernünftige Gesetz. Am Schluss ist ein windelweicher Kompromiss dabei rausgekommen. Und man kann jetzt schon absehen, dass für den Rest dieser Legislaturperiode von dieser Bundesregierung große ökologische Reformen nicht mehr ausgehen werden, obwohl wir einen grünen Wirtschaftsminister haben. Naja, Entschuldigung, ich meine, was wollen Sie denn noch? Wir haben jetzt im Grunde die SPD-Kanzler und einen grünen Wirtschaftsminister. Und trotzdem ist das keine Öko-Regierung.
Ob das eine Öko-Regierung ist oder nicht, sie laufen nicht in Latschen rum, das mag sein. Aber sie sind der Prototyp des Missverständnisses, wenn ich das sagen darf. Denn das Ziel, 2045 soll hier keine einzige Heizung mehr mit Gas oder anderen fossilen Brennstoffen betrieben werden. Dieses Ziel ist dasselbe geblieben. Man hat den Weg nur begehbar gemacht. Und im ursprünglichen Gesetz war dieser Weg nicht begehbar. Das Ziel war dasselbe. Und das haben sie gar nicht begriffen. Das Ziel wurde erhalten und jetzt ist das Gesetz aber besser gemacht.
Doch, ich habe das schon begriffen. Das ist genauso wie, dass sie den Verkehrssektor im Prinzip rausgenommen haben aus der Pflicht, seine Klimaziele zu erfüllen, weil man gesehen hat, dass es nicht funktioniert und das jetzt einfach umrechnet und sagt so, ja, es kommt ja gar nicht darauf an, dass der Verkehrssektor sein Klimaziel erfüllt. Wichtig ist ja nur, dass wir es im Ganzen irgendwie tun. Das heißt, was man in Wahrheit beobachtet, ist, dass das ist das Schlimmste, was Politik machen kann. Nämlich, sie rechnet von der linken Tasche in die rechte Tasche und betrügt und belügt in Wahrheit ihre Wähler, weil man sagt, na gut, aber abgerechnet wird hier erst in 15 Jahren, dann sind wir sowieso alle weg. Das wissen sie auch. Das ist genau das, was ich meine, weil die eigentlich strengen Vorgaben wurden verwässert und verwaschen. Kein Wunder, dass die Leute durchdrehen. Und was ich so traurig finde, ist, dass man eigentlich diese jungen Leute, ich habe ja auch Kinder, sie haben auch Kinder. Und man denkt dann immer so, Gott, die Jugend, die ist so unpolitisch, die gucken immer nur fern und so,
nee,
bla, 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 bla und so. Dann merkt man bei Fridays for Future, hey, das stimmt überhaupt nicht. Die sind total politisch, die sind voll interessiert und engagiert und kümmern sich um die Sachen und so. Und was die dann aber lernen von unserer Gesellschaft, von diesen alten weißen Säcken, wie Sie und ich das sind, und von Robert Habeck und seinesgleichen, ist irgendwie, ihr könnt euch gehackt legen und euch auch festkleben und es ist scheißegal, wir machen trotzdem so weiter wie bisher. Das heißt, man treibt die in den Zynismus.
Aber das machen Sie doch, indem Sie dieses Narrativ nachvollziehen, es passiert hier nichts. Indem Sie das auch noch weiter einritzen.
Nein, Sie treiben die in den Zynismus, nicht ich. Sie sind es. Sie.
So, letzter Punkt. Ich würde ja immer darauf schauen, nicht im Zeugnis, wie waren jetzt die Noten im Einzelnen, sondern versetzt oder nicht versetzt. Und die Bundesregierung hat sich entschlossen, unter den Strich zu gucken, haben wir das Ziel erreicht, ja oder nicht. Und nicht zu gucken, hatte ich in Geschichte eine 5, aber dafür eine 1 in Mathe oder umgekehrt. Es geht ums Große und Ganze.
Blume, wenn das hier eine Schule wäre, ja, dann wären Ihre Schüler alle schon in die innere Immigration gegangen. Also das jetzt nur mal dazu, von wegen hier versetzt oder so.
Und wo ist jetzt der Übergang zum nächsten Thema?
Achso, den soll ich auch noch
machen. Hockstein, ja, den sollten Sie auch noch machen, ja.
Also, aber was war denn unser nächstes Thema? Achso.
Das nächste Thema war Frau Baerbock, die sich erdreistet hat.
Sie Diktator. Sie sind ein Diktator, Blume.
Ich diktiere das Geschehen hier, das kann schon sein. Frau Baerbock hat sich also erdreistet, den chinesischen Staats- und KP-Chef Herrn Xi einen Diktator zu nennen.
Spricht er sich so aus?
Weiß ich nicht, Xi, glaube ich. Aber ich spreche kein Chinesisch, ich weiß es nicht. Einen Diktator zu nennen, und ich persönlich fand das gut und war völlig überrascht, dass es Leute gibt, ganz viele sogar, mal unabhängig von den Chinesen, die das nicht gut fanden. Die sagen, kannst du nicht machen.
Es gibt unheimlich viele Chinesen.
Ja, aber weniger als Inder. Und jetzt kommen Sie.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, den Indern wäre das zum Beispiel egal gewesen, weil die Inder sind ja die größte Demokratie der Welt.
Eben.
Und Herrn Modi kann man, glaube ich.
Aber kommen wir mal zum Thema.
Achso, ja. Diktator. Ja, ich finde das so ein bisschen, es ist so ein bisschen, ich persönlich bin gar nicht so ein großer Fan unserer Außenministerin, weil ich finde, dass sie immer versucht, so Bella Figura zu machen. Sie ist im Grunde ein bisschen so wie Gutenberg, nur ihr wirft man es nicht vor. Also die Fotos müssen auch immer stimmen und wenn kein Fotograf dabei ist, dann kann man auch die ganze Reise absagen und so, das ist eh nicht so wichtig. Also sie ist, glaube ich, eine ganz große Repräsentationskünstlerin. Und wie gesagt, unserem Gutenberg hat man es vorgeworfen. Wie ich auch finde, zu Recht. Ihr wirft man es nicht vor, vielleicht weil sie eine Frau ist, vielleicht hat sie deshalb Credits in der Öffentlichkeit, die ein Mann heute so nicht mehr hat. Kann alles sein. Es ist halt so ein bisschen pubertär, wenn ich das sagen darf.
Darauf bin ich noch nicht gekommen.
Dass dass das keine lupenreine Demokratie ist, das wussten wir doch schon.
Ja, also es ist nicht nur keine lupenreine Demokratie, es ist eine Diktatur. Und wir, darüber, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Also, der Mann besitzt alle Herrschaftsmittel, um sein Volk zu unterdrücken.
Genau, definieren Sie es auch. Mal wichtig. Ich meine, ohne Spaß, es ist wichtig. Machen Sie mal eine Liste, damit wir mal wissen, wovon wir reden. Was ist eigentlich ein Diktator?
Na, in diesem Fall würde ich mal sagen, das erfüllt den Begriff Diktatur, zumindest meinen Begriff davon. Es ist eine absolut allmächtige Position. Er hat die Mittel zu jedweder Repression, auch die technischen Mittel. Er hat absolute Kontrolle über jede gesellschaftliche Bewegung bzw. gesellschaftliche Schicht. Lässt gelegentlich ein bisschen Protest zu, aber nur dann, wenn es nicht wirklich gegen die Parteispitze geht. Und es gibt keinerlei Checks and Balances, es gibt keinerlei Kritikformen, die wirklich der Rede wert wäre und etwas bewegen könnte, dem sich diese Gruppe an der Spitze der Partei und mit Xi dann ganz persönlich stellen müsste. Und allerletzter Punkt, der Mann ist auf Lebenszeit offenkundig unterwegs. Also wenn das kein Diktator ist, dann fällt mir jetzt auch keiner mehr ein. Hitler hatte weniger Macht als Xi.
Ja, ich glaube, den sollten wir mal bei uns behalten und jetzt nicht versuchen, den Chinesen umzuhängen. Das ist, glaube ich, unser persönlicher Diktator, der schlägt alle anderen um Ränge. Da wäre ich immer ganz vorsichtig mit diesen Vergleichen. Das ist genauso wie Putin, Hitler, Xi, Hitler und so. Das ist, glaube ich, alles Quatsch. Also, die Frage ist doch nicht, was ist dieser Mann? Sondern die Frage ist doch, warum sagt sie das? Ich meine, sie ist doch unsere Außenministerin. Aber wenn man sich ihren Track Record anguckt, stellt man fest, ganz kurz, dass sie wirklich nicht sehr diplomatisch ist. In Wahrheit poltert sie sich durch die internationale, über das internationale Parkett, als hätte sie so Springerstiefel an und beschimpft immer zu irgendwelche Leute, die man dann am Schluss ja doch irgendwie braucht. Und die Chinesen werden wir auf die eine oder andere Weise brauchen. Es macht einfach keinen Sinn.
Ich fand den Vergleich eben mit dem Gutenberg, auf den war ich noch nicht gekommen. Das finde ich spannend, weil auch damals, als der den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr als erster einen Krieg nannte, wusste ja auch jeder, wow, das ist ein Krieg. Und gleichzeitig fragte man sich, naja, wenn es alle wissen, warum nutzt es dann eigentlich irgendetwas, es auch auszusprechen? Und die Antwort lautet, naja, das Aussprechen holt es nochmal mehr in die Realität. Und noch einmal mehr ins Bewusstsein, ins Blickfeld, wenn man so will, der Leute. Und ich glaube, das passiert genauso mit dem Satz von Frau Baerbock über Xi, der ist ein Diktator. Ja, irgendwie weiß das jeder, weil man guckt ja ein bisschen Nachrichten oder liest hier und das und hört was. Aber es nochmal aus so einem Mund, also der Chefdiplomatin, der Außenministerin der viertgrößten Volkswirtschaft des Planeten, zu hören, macht eben nochmal einen Unterschied. Es auszusprechen, macht es noch einmal realer. Oder holt es noch mehr zurück in meine Realität?
Es verhärtet doch nur Fronten, die sowieso schon kompliziert sind. Ich weiß nicht genau, wo da der Gewinn ist. Was soll denn das? Denn die Wirkung auf der Gegenseite bleibt ja nicht aus. Es führt irgendwie nur dazu, dass die Gespräche auch schwieriger werden. Weil das nächste Foto, was sie dann haben, wenn Scholz ihm die Hand gibt, können sie sagen, unser Bundeskanzler schüttelt einem Diktator die Hand. Also, ah ja, Sie sind ja auch der Bundeskanzler, der auch Diktatoren die Hand schüttelt. Was soll das? Dann sind sie einfach im Bereich irgendwie so der politischen Schulhofrauferei. Nur das bringt doch überhaupt nichts. Ich erwarte ehrlich gesagt, Entschuldigung, das liegt jetzt vielleicht an meinem fortgeschrittenen Alter, ich erwarte von meiner Außenministerin, dass sie sich nicht irgendwelchen pubertären Stimmungen hingibt und so sagt, so ja, wie ich den jetzt so finde und den finde ich total doof und das ist ja so ein Diktator, sondern dass sie die Interessen der Bundesrepublik Deutschland vertritt.
Das ist nicht
das Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Unser Interesse ist nämlich, mit den Chinesen, soweit wir können, Geschäfte zu machen, ohne von den Chinesen in irgendeiner Weise erpressbar zu werden. Und das ist schon kompliziert genug.
Ja, aber ich glaube, bei der Gewahrwerdung, mit wem haben wir es da zu tun, um unsere Interessen dann auch ökonomisch, auch wenn sie so wollen, Export und Ähnliches, zu verfolgen, hilft es sehr, die wechselnde, die sich verändernde Wahrnehmung und Einschätzung dieses Landes aus unserer Sicht auch in Worte zu kleiden. Früher war das ein Partner, dann stellte man fest, na, so ein richtiger Partner ist das eigentlich nicht, der spielt echt oftmals mit echt schmutzigen Tricks so im weltwirtschaftlichen Zusammenhang, subventioniert seine Industrien, überflutet dann bestimmte Märkte in Europa und dann wehren die sich nicht so richtig dagegen. Und jetzt stellt sich heraus, naja, es ist sogar noch ein bisschen mehr, das ist eine echte Systemkonkurrenz, Systemgegnerschaft. Die wollen eine andere Welt, als wir sie wollen. Und sie wollen sie auch nach ihren Maßstäben und ihrem historischen Verständnis prägen. Und das beim Namen zu nennen, wenn an der Spitze dieser Bewegung ein Diktator steht, finde ich, hat einen echten Zweck bei der Verfertigung von Politik, der neuen Politik gegenüber China.
Ja. Aber ich frage nochmal, welchem Sinn hat denn das dann? Es vertieft doch nur den Graben. Jemand, mit dem Sie reden müssen, dem geben Sie dann verbal einen mit. Und außerdem machen Sie sich natürlich auch der Doppelzüngigkeit strafbar. Sie muss doch dann bitte das auch über den saudischen Kronprinzen sagen, über den Zerstückelungskünstler, wir erinnern uns alle, dem jetzt alle wieder die Hand schütteln und der die neue große Handelsstraße halt von Indien über Saudi-Arabien nach Israel bis Europa ist eher eine Station und so. Plötzlich ist der Zerstückelungskünstler wieder ein vielgefragter Mann. So ist halt die internationale Politik, ist nicht schön. Deshalb wäre es mir lieber, man würde mit diesen emotionalisierenden Vokabeln etwas zurückhalten. Letztlich fallen sie einem nur auf die Füße, Herr Blume.
Muss man eigentlich, wenn man dem Zerstückelungskünstler die Hand gibt, hinterher die Finger nachzählen?
Das finde ich jetzt gar nicht so lustig, den Witz, auch wenn ich jetzt lachen muss.
Ja, ich glaube, Außenpolitik bleibt und wird zusehends ein schmutziges Geschäft. Und mein Eindruck ist, dass Frau Baerbock irgendwie das Rückgrat hat oder sagen wir mal so, die Robustheit hat, da mitzuspielen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also besser als irgendwelche völlig aus der Zeit beziehungsweise aus dem Zusammenhang gefallene Außenminister wie ihr Vorgänger oder ihr Vorvorgänger, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, Herr Maas, der einfach gar nichts machte, der gar keine Idee von gar nichts hatte. Da finde ich, haben wir uns auf der Position Außenministerin deutlich verbessert. Und könnten, Achtung, was könnten wir sagen, Augstein?
Nee.
Augstein?
Nein, wir sagen nicht danke. Nein, und ich binde das Thema auch, nein, ich will das so nicht stehen lassen, weil es einfach nicht stimmt. Weil was Frau Baerbock macht, ist, sie macht verbal das Gleiche, was Gutenberg mit seinen Bildern gemacht hat. Und sie macht es mit den Bildern auch. Es sind Inszenierungen von Politik, Herr Blume. Erinnern Sie sich noch an die Gutenberg-Fotos? Er beim Besuch, beim Truppenbesuch in Afghanistan, er in dem Flugzeug, er in New York auf dem Times Square. Das waren Inszenierungen. Und so macht sie das auch. Wenn sie zu dem chinesischen Staatschef sagt, er sei ein Diktator, über ihn sagt, dann ist das eine politische Inszenierung. Es ist aber keine Politik. Und wenn dieser Unterschied verloren geht, dann sind wir echt ganz weit weggekommen von dem, wo ich eigentlich sein will. Und zwar mit einer grünen Außenministerin. Danke dafür.
Danke für gar nichts, wollten Sie sagen?
Danke für nichts, genau. Das ist gut. Danke für nichts.
Tschüss.
Bye-bye.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.